Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deine Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deine Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen.
Guten Morgen. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist der Wochenspruch aus Epheser 5, der uns diese Woche begleiten wird. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst mit Birgit Knöbel de Felice. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch weiß. Die Gesamtkirchengemeinde hat ein Verkündigungsteam. Da ist die Birgit Mitglied und jeder Ortsausschuss wird von einem Mitglied des Verkündigungsteams unterstützt. Und das ist bei uns die Birgit. Also die Birgit ist eigentlich heute zu Hause. Die Birgit gehört zu uns. Das möchte ich mal so sagen. Das ist unser Vertreter aus dem Verkündigungsteam. Das weiß jeder jetzt, zumindest die, die hier waren. Vielen Dank, Jörg, für deine schöne Musik. Du gehörst eh zu uns. Ohne dich wäre das, glaube ich, hier ganz oft nicht möglich. Ich sage immer, spiel doch mal was aus der Reserve. Da sagte Jörg, das kommt nicht in Frage. Dann komm lieber ich, gell. Aber ihr könnt alle froh sein, dass der Jörg da ist und dass andere Musikanten da sind. Wenn nämlich niemand da wäre und ich sollte singen, dann würdet ihr mir alle sehr, sehr leid tun. Das muss ich einfach sagen. Also das ist keine Gabe, die mir gegeben wurde. Unsere Gruppen und Kreise befinden sich in der wohlverdienten Sommerpause, sodass ich außer zu dem Gottesdienst nächste Woche und zum anschließenden Kirchencafé zu nichts einladen kann. Einzige, die keine Sommerpause haben, ist das Team fürs Sommerferienprogramm. Ich habe wieder gehört, am Freitag wäre es im Wilden Westen so cool gewesen. Es wäre schön, man hätte zu dieser Zeit gelebt, hat ein Kind zu mir gesagt. Es muss wieder ganz, ganz toll gewesen sein. Und übernächste Woche gibt es ja den Abschluss mit dem Westernlager. Das ist bestimmt auch ganz, ganz toll. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die Diakonie Deutschland, der EKD, und da gab 95,30 Euro. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde. Wenn wir sagen eigene Gemeinde, heißt das jetzt Gesamtkirchengemeinde und dieses Mal ist die für die Erwachsenenarbeit. Es gibt auch Kollekten, die speziell nur für Sechshelden sind, das werden wir dann auch so ankündigen. Und dann wisst ihr da auch Bescheid. Und nun beginnen wir wieder mit dem Jörg, mit dem Lied Ich weiß, mein Erlöser lebt.
Sohn des Höchsten. Komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels. Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig, und auf Staub und Schmerz erhebst du mich. Ewig, der Weg ist ewig, ich weiß, ich werde leben, weil du Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich heute auch endlich mal hier sein kann, wo ich zu Hause bin. Ja, schön, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern können, zusammen auf Gottes Wort hören, beten, singen, Gott loben und preisen für das, was er uns schenkt in unserem Leben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns und alles in dieser Welt geschaffen hat, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns die Liebe und das Leben lehrt, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns jeden Tag neu die Kraft zum Glauben, Hoffen und Lieben schenkt. Amen. Ich lese uns Verse aus dem 48. Psalm. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Früher hatten wir davon nur gehört, jetzt sahen wir es mit eigenen Augen in der Stadt des Herrn Zebaoth, in der Stadt unseres Gottes. Gott lässt sie für immer bestehen. Gott, wir denken an deine Güte, wenn wir in deinem Hause sind. Groß wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm. Bis an die Ränder der Erde soll er dringen. Deine starke Hand sorgt für Gerechtigkeit. Dann könnt ihr euren Kindern davon erzählen, dieser Gott ist unser Gott für alle Zeit. Er wird uns sicher durchs Leben führen. Wir wollen Gott unser Herz öffnen. Lieber himmlischer Vater, manchmal laufen wir mit geschlossenen Augen, mit tauben Ohren. Manchmal sind wir blind für das, was wirklich wichtig ist für unser Leben und für unsere Welt. Wenn wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern, so bitten wir dich darum, dass du unsere Ohren und unsere Augen öffnest, damit wir unter der Oberfläche unseres Lebens deine Gegenwart erkennen und deine Stimme hören. Und darum, Herr, bitten wir dich, erbarme dich. Im
Brief des Apostels Paulus an die Epheser heißt es: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Gottes Friede sei und bleibe bei euch. Dafür können wir Gott danken. Und gemeinsam beten wir zu ihm: Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder suchst, uns nachgehst, dass du weißt, was wir nötig haben. Und so bitten wir dich auch jetzt, wenn wir auf dein Wort hören. Schenke uns offene Ohren und Herzen, damit dein Wort wirklich in unser Leben hineinspricht und uns das schenkt, was wir gerade nötig haben. Aber hilf auch, dass es uns zurechtweist und ermutigt und stärkt. Hilf, dass dein Wort uns einleuchtet und dass es hilft, unser Leben in deinem Licht zu sehen. Wir vertrauen uns dir an, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung.
Ich lese aus Epheser 5, die Verse 8 bis 14 aus der Basisbibel. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führet also euer Leben wie Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch nicht an Taten der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie stattdessen auf. Schon zu beschreiben, was die Leute heimlich treiben, ist beschämend. Aber alles, was aufgedeckt ist, wird dann vom Licht erleuchtet. Und alles, was vom Licht erleuchtet ist, wird selbst zum Licht. Deswegen heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf vom Tod, dann wird Christus dein Licht sein. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihren Herzen bewahren. Wir möchten nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Gehe auf zu unserer Zeit. Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Weg die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf. Hemme keine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in dieser Zeit. Und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich, Herr.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, entschuldigen Sie, dass ich von hier unten predige, aber die Treppen sind für mich ein bisschen schwierig zu laufen. Heute ist uns eine Geschichte aufgegeben aus dem Johannesevangelium, die wir eigentlich alle kennen. Und doch ist es mir gestern Abend beim Gottesdienst im Haus Elisabeth zu Ohren gekommen, dass wohl kaum darüber gepredigt wird. Erstaunlicherweise. Aber alle 6 Jahre steht sie nun mal im Plan. Diese Geschichte aus dem 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese uns die ersten 7 Verse. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind wurde? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Und wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Denn es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagt er zu ihm, geh und wasch dich im Teich von Schiloa. Schiloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Liebe Gemeinde, ich habe in einem Andachtsheft eine kleine Geschichte gefunden. Da gab es wohl in Berlin einen Lehrer, der jeden Morgen, wenn er in die Schule kam und vor seine Klasse trat, ein kleines Ritual vollbrachte. Er verneigte sich vor seinen Schülern. Erstaunlich. Er verneigte sich vor ihnen, nicht umgekehrt. Seine Schüler erzählten das natürlich weiter und seine Kollegen hörten davon und fragten ihn, was dieses ungewöhnliche Verhalten für einen Lehrer zu bedeuten habe. Und darauf antwortete der Lehrer, ich verneige mich deshalb vor meinen Schülern, weil ich ja nicht weiß, ob einer von ihnen vielleicht ein Genie ist und demnächst den Nobelpreis gewinnen wird. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick erscheint dieses merkwürdige Ritual wirklich merkwürdig und seltsam. Und doch hat der Lehrer damit deutlich gemacht, mit welchen Augen er seine Schulkinder anschaut. Mit einem liebevollen Blick. Ein Blick, der in den Kindern schon mehr sieht als das, was da unmittelbar ihm vor Augen ist. Er sieht und hofft auf die Zukunft. Interessanterweise wird erzählt, dass dieser Blick, diese Verbeugung, die der Lehrer den Schülern jeden Morgen angedeihen ließ, einen spürbaren Einfluss auf die Begeisterung seiner Schulkinder hatte. Noch Jahre später haben viele von ihnen erzählt, wie dieser besondere Lehrer ihnen damit geholfen hat, weil sie sich wertgeschätzt fühlten. Er hat ihnen geholfen, damit ein Selbstbewusstsein zu bekommen und damit einen guten Weg ins Leben zu finden. Ja, liebe Gemeinde, ganz offenbar hat es Einfluss auf die Welt, mit welchen Augen wir sie anschauen und wie wir selber angeschaut werden. Auch in der Begegnung zwischen Jesus und dem Blindgeborenen geht es um die Art und Weise, wie wir einen Menschen ansehen. Sowohl Jesus als auch seine Jünger sehen diesen blinden Mann dort auf den Stufen des Tempelbezirks sitzend, um Almosen bettelnd wie so viele andere. Und obwohl sie alle ihn sehen, schauen sie ihn doch auf ganz verschiedene Art und Weise an. Schauen wir erstmal auf die Jünger, wie sie den Mann dort sehen. Beim Anblick des blinden Mannes sehen sie vor sich weniger diesen konkreten Menschen, der da sitzt und bettelt, sondern sie sehen da eher eine theologische Frage, die gelöst werden müsste. Die fragen sich nicht, wie können wir diesem Mann helfen, sondern wer trägt die Schuld an seinem Schicksal? Hat er was verbrochen? Oder waren seine Eltern? Man muss dazu sagen, dass es in der damaligen Zeit üblich war, dass man sich vorstellte, dass eine Erkrankung ein Hinweis auf irgendeine Form von Sünde oder Schuld war. Bei dem Menschen selbst oder auch bei seiner Familie. Und so stellen Sie diese für uns heutzutage aber schwer verständliche Frage. Und Sie tun damit noch eines. Mit dieser Frage nach der Schuld an der Erblindung des Mannes halten Sie diesen Mann auf Abstand. Denn das spricht nicht Ihr Herz. Das spricht Ihr Verstand, wenn überhaupt. Sie denken nicht daran, wie man ihm helfen kann, sondern welche Fragen sein Schicksal bei Ihnen aufwirft, damit Sie es theologisch mit Jesus klären können. Mal wieder etwas, was Sie lernen können. Jesus, sag uns, wer ist schuld? Aber genau damit, dass Sie das eher im Kopf verarbeiten, halten Sie den Mann vom Herzen her auf Abstand. Er wird zu einem Gegenstand. Abstand innerlich wie äußerlich. Ich glaube, das kennen wir alle. Immer wenn andere schuld sind, muss ich selbst keine Verantwortung für ein Problem übernehmen. Ganz einfach. Liebe Gemeinde, man könnte jetzt schnell sagen, was haben die sich damals bloß bei diesem Gedanken gedacht? Wie kann man nur denken, dass eine Erkrankung eine Strafe wäre? Ich bin jetzt seit über 24 Jahren krank. Ich habe noch nie gedacht, dass es eine Strafe ist. Oder ich hätte irgendeine Schuld auf mich geladen. Wie gesagt, tatsächlich lebt es sich einfacher, wenn ich die Welt klar aufteilen kann in Gut und Böse, in krank und nicht krank, in schuldig und nicht schuldig, in schwarz und weiß. Genau das ist ja das Erfolgsgeheimnis vieler politischer Parteien, auch religiöser Systeme, schwarz und weiß, die Guten und die Bösen. All diese Systeme oder auch Parteien geben einfache Antworten, und zwar zu komplexen Problemen, die sie damit auf Abstand halten wollen. Sie wollen sich gar nicht mit den konkreten Menschen beschäftigen, mit seinen Nöten, mit seinen Sorgen, mit seinen Problemen, mit dem, was ihm gerade fehlt. Mit ihren einfachen Antworten helfen sie, die Welt überschaubarer und damit für sie weniger bedrohlich zu machen. Meine Nachbarin ist ja selber schuld, dass ihr Mann sie verlassen hat, so viel wie sie immer getrunken hat. Oder der Herzinfarkt musste ja kommen, so viel wie der gearbeitet hat in seinem Leben. Oder was wir in den letzten mehr als 10 Jahren hören, es ist natürlich traurig, dass so viele Menschen auf der Flucht sterben. Aber letztendlich sind sie ja selber schuld. Sie hätten ja genauso gut in ihrer Heimat bleiben und die Verhältnisse dort verbessern können. Selbst schuld. Dieses Urteil entbindet mich von meiner Verantwortung. Wo jemand anderer Schuld hat an einer Notsituation, bin ich selbst nicht verantwortlich. Und die Betroffenen? Wie viele Psychologenpraxen sind voll mit genau solchen Menschen, denen ihr Leben lang eingeredet wurde, dass sie selbst daran schuld sind, wie es ihnen im Leben ergangen ist. Bis hin dazu, dass sie sogar Schuld am Missbrauch durch jemand anderen haben. Ich habe vor einigen Jahren eine Fortbildung gemacht bei Chris Paul, der großen deutschen Trauerbegleiterin. Und die Fortbildung stand unter dem Thema Macht, Schuld, Sinn. Man könnte es auch als einen Satz lesen. Macht, Schuld, Sinn. Aber eigentlich waren die drei Worte gemeint. Macht, Schuld, Sinn. Und sie hat uns nahegebracht, dass Schuld immer etwas mit Macht zu tun hat. Sie übt Macht aus über einen Menschen und macht Menschen klein. Und um wie viel schlimmer ist es, wenn diese Schuld auch dann noch von außen, von der Gesellschaft eingeredet wird? Obwohl der Mensch keine Schuld auf sich geladen hat. Und Sinn? Sinn macht Schuld nur bei demjenigen, der sie anderen auferlegt. Liebe Gemeinde, vielleicht ahnen Sie, welch ein emotionales Thema da ist, wie viele Verletzungen da entstanden sind bei so vielen Menschen, die kaum zu heilen sind. Deshalb sollten wir vorsichtiger sein als die Jünger, vorsichtiger Menschen, die anders sind als wir, irgendeine Schuld an ihrer Lage zuzuschreiben. Ganz anders ist die Art, wie Jesus den Blindgeborenen wahrnimmt. Die Frage nach der Schuld, die wischt er mit einem Satz vom Tisch. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, so sagt er. Jesus will diesen Blick zurück auf irgendeine Schuld oder was auch immer in der Vergangenheit nicht. Er gibt keine Erklärung für das Warum. Stattdessen blickt er nach vorne und stellt die Frage, wozu? Und er hat auch die Antwort. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Die entscheidende Frage ist nicht, wer hat Schuld, sondern was hat Gott mit diesem Menschen vor? Damit steigt Jesus aus diesem System aus, das sich auf Schuld und Sünde fixiert, wenn es um die Betrachtung eines Menschen geht. Und er wendet seinen Blick auf das, was dem konkreten Menschen in dieser konkreten Situation konkret helfen könnte. Und mit diesem anderen Blick nimmt er auch seine Jünger in die Pflicht, nach vorne zu schauen und nicht mehr nach hinten, zu handeln und nicht mehr stock und steif dazustehen. Er sagt zu ihnen, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Und so kommt es dann anstelle eines theologischen Lehrgesprächs zu einer Heilung. Liebe Gemeinde, auch heutzutage sind wir mit Erfahrungen konfrontiert, die uns herausfordern, die unsere Sicht auf die Welt zu hinterfragen und möglicherweise zu verändern gelten. Ich habe einen Mann aus meinem Verwandtenkreis vor Augen, der sich mit großer Hingabe und Begeisterung in seiner Gemeinde als Kindergottesdienstmitarbeiter, Kirchenvorsteher und sogar Synodale engagierte. Von Jugend an hatte er gelernt, Homosexualität ist eine Sünde. Aber dann traf sein Glaubenssystem auf einmal auf einen konkreten Menschen, nämlich seinen eigenen Sohn, der gab sich als homosexuell zu erkennen. Und auf einmal war der Vater nicht mehr nur theoretisch mit diesem Thema beschäftigt, sondern hatte einen Menschen vor Augen, den er liebte, der zu ihm gehörte, den er großgezogen hatte. Seine klare und schroffe Position geriet in Bewegung, seine eigene Sicht veränderte sich, sein Herz wurde weich. Und er sah das ganze Thema mit anderen Augen. Liebe Gemeinde, Jesus mutet seinen Jüngern damals und auch uns heute immer wieder zu, die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen, zu verändern. Er möchte uns mit offenen Augen und offenem Herzen in diese Welt schicken. Ohne Vorurteil, ohne Urteil, den Menschen zu begegnen, sie anzuhören, anzusehen, mit der Brille der Liebe für den Nächsten. Aber nicht nur die Jünger erhalten eine neue Perspektive hier in unserem Predigtext, sondern auch der Blindgeborene. Der wird zum ersten Mal in seinem Leben in die Lage versetzt, mit seinen eigenen Augen zu sehen. Es fällt auf, dass es hier keine Blitzheilung gibt, nach dem Motto, steh auf und sieh. Sondern es ist ein Weg, den der Blinde gehen muss. Er, der sein Leben lang von anderen geführt werden musste, der sich auf andere verlassen musste, kaum bewusst seine eigenen Schritte tun konnte, der wird losgeschickt, seinen eigenen Weg zu suchen. Nachdem Jesus ihm etwas Spucke und Erde auf die Augen gestrichen hat, schickt er ihn zum Teich Schiloah. Und so macht der Blinde sich auf den Weg mit diesem Gesicht voller Dreck und Spucke vorbei an den Menschen, die drumherum stehen und die sich über diesen seltsamen Anblick sicherlich gewundert haben. Er geht los, am Anfang natürlich noch blind und tastend, aber gleichzeitig innerlich schon ausgestattet mit einem neuen Vertrauen. Ein Vertrauen, das auf ihn heil werden und eine neue Perspektive warten. Und so überwindet er dann zahlreiche Treppenstufen. Mit jeder Stufe lässt er Stück für Stück die Ängste und die Scham, die sein Leben begleitet haben, Stück für Stück hinter sich. Auch die Stimmen, die ihm von Kindheit angeredet haben, dass er sündig wäre, schuldig wäre an seine Situation. Er geht weiter. Angetrieben vom Rückenwind, den der liebevolle Blick und die Berührung durch Jesus bei ihm ausgelöst haben. Und schließlich erreicht er sein Ziel, wäscht seine Augen und sieht zum ersten Mal mit eigenen Augen die Welt um sich. Liebe Gemeinde, dieser Weg dieses Mannes ist eine Ermutigung für mich. Die Ermutigung, immer wieder neu sehen zu lernen, auch mit 63. Die Ermutigung, mit Augen nicht immer nur nach Schuld und Verurteilung zu suchen. Nicht alles in Schwarz und Weiß, Gut und Böse zu sortieren, sondern die Welt und das eigene Leben mit dem Blick der Liebe anzuschauen. Mit dem Blick, den der Berliner Lehrer auf seine Schülerinnen und Schüler hatte. Mit dem liebevollen Blick so vieler, die ihren kranken Partner pflegen. Und bei denen das nicht ein Pflegefall ist. Mit dem barmherzigen Blick auf mich selbst, wenn ich im Getriebe des Alltags vergesse, dass mein Leben doch mehr ist als das, was ich leiste und mehr als das, was andere in mir sehen. Liebe Gemeinde, diesen neuen Blick einzuüben, braucht Zeit und Übung. Und das, was sich in der Begegnung zwischen Jesus und dem Blindgeborenen hier in nur wenigen Minuten ereignet hat, das kann manchmal bei uns Jahre dauern. Es braucht manchmal Zeit, ja. Es braucht Zeit, ganz bewusst den alten Blick zu verlernen. der nur auf die Vergangenheit und die Suche nach den Schuldigen fixiert ist. Unsere Augen brauchen Zeit, sich an das Licht zu gewöhnen. Darum lesen wir auch bei Paulus im 1. Korintherbrief: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Was für eine Perspektive, liebe Gemeinde, was für ein Versprechen. Eines Tages werden wir in der Lage sein, die Welt und uns selbst mit Gottes liebevollen Augen anzusehen. Und schon jetzt sind wir hier herausgefordert, diesen Perspektivwechsel in unserem Alltag einzuüben. Jeden Tag. Und die Welt und uns selbst in diesem neuen Licht zu sehen, um das wir eigentlich nur bitten können. Herr, schenke uns erleuchtende Augen des Herzens. Ein letzter Satz, liebe Gemeinde. Es gibt, wenn wir die Stammtischparolen der heutigen Zeit so hören, vieles, das wir in unserer Welt hinterfragen sollten. Und es gibt viele Menschen, die unseren neuen Blick nötig haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alles menschliche Verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied.
Aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens. So
lassen Sie uns miteinander Fürbitte halten und, wenn es möglich ist, dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns mit liebevollen Augen anschaust. Und so kommen wir voller Vertrauen mit unseren Fürbitten zu dir. Schenke uns einen wachen Blick, damit wir deine Spuren im Alltag entdecken können. Hilf uns dabei, die Schönheit des Lebens wahrzunehmen und uns daran zu freuen. Wir bitten dich um wache Augen für unsere Mitmenschen. Lass uns erkennen und spüren, wo jemand ein gutes Wort und eine liebevolle Geste nötig hat. Herr, wir bringen vor dich die Menschen, deren Leben dunkel scheint, die Traurigen, die einen geliebten Menschen vermissen, die Einsamen, die sich nach einem Menschen sehnen, der sie wahrnimmt. Wir bitten dich für die Hoffnungslosen, die keine Aussicht auf Zukunft erkennen. Und wir bringen vor dich die, die immer wieder übersehen werden. Wir vertrauen sie dir an. Und so bitten wir dich auch für uns selbst. Hilf uns dabei, in den Anforderungen des Alltags mit dir verbunden zu bleiben und deine Gegenwart im Blick zu behalten. Lass uns einfühlsam und achtsam durch unser Leben gehen und auf die Zeichen unseres Körpers und unserer Seele hören. In einem Moment der Stille bringen wir all das vor dich, was uns heute Morgen noch persönlich auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.
Das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß. In die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist in alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß der Herr. Sein Name sei erhöht,
Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr.
So wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Keinen Tag soll es geben, wo ihr sagen müsst, niemand ist da, der mich hört. Keinen Tag soll es geben, wo ihr sagen müsst, niemand ist da, der ein gutes Wort für mich hat. Keinen Tag soll es geben, wo ihr sagen müsst, niemand ist da, der meine Nöte sieht. Und keinen Anlass möge es geben, wo ihr sagen müsst, ich halte es nicht mehr aus. Denn der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen.
Die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In dir wächst dein Lob, steigt nie auf Lügen auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In dir wächst dein Lob, steigt wie auf Lügen auf, oh, wie wunderbar bist du. Siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein